Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute geht es um Geld. Das ist der Perikopentext, der für alle Kirchen vorgeschlagen ist, und wir sind gespannt, was das zu sagen hat. Über Geld spricht man ja nicht, Geld hat man, haben wir ja gerade gehört. Ein wohlbekannter Spruch, und das gilt es zu bedenken. Wir reden im Gottesdienst von Geld, über viel Geld, über wenig Geld, ein ganz aktuelles Thema, und wir gucken, was die Bibel uns dazu sagt. Ich lese Markus 12, Vers 41 bis 44 nach Luther, da geht es um das Schärflein der Witwe. Den Text kennen wir alle, mal schauen. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Vielleicht sind das 1 Euro heute, ich weiß es nicht. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich beginne mit Teil 1. Wir haben uns die Predigt aufgeteilt und die Gedanken von Lutz, es gibt ja viele Gedanken zu einem Bibelvers, sind etwas anders als meine. Ich hoffe, wir können uns darauf einlassen. Also das Geschehen spielt sich im und am Tempel in Jerusalem ab, am Ort des Gebets, in dessen Nähe Menschen kommen, um Gott nahe zu sein. Jesus und seine Freunde gehen in den Tempel. Die Freunde staunen über die Größe und Schönheit dieses heiligen Hauses. All das zu pflegen und zu unterhalten, kostet eine Menge. Und der ständige Opferdienst der Priester, der Pastoren, will auch bezahlt werden. Vielleicht rechnen die Leute, die Freunde in Gedanken die Summen zusammen, wie wir es auch heute oft tun. Da hat sich nichts geändert. Was das alles wohl kostet und wer soll das bezahlen? Auch hier in Oberhausen. Kein Wunder, dass überall Opferstöcke stehen. Priester, Pastoren nehmen das Geld der Spender in Empfang, rufen die Summe aus, sofort unverzüglich hinterher, und wenn es richtig viel ist, ertönt ein Push aus der Posaune. Ein gewisser Teil des Geldes kommt den Witwen, Waisen, den Armen als diakonische Maßnahme zur Verfügung. So ist die Situation, und unser Herr Jesus geht total anders an die Sache ran. So ist er ja immer. So kennen wir ihn. Er setzt sich und beobachtet die Menschen, wie sie kommen, wie sie gehen. Männer, Frauen, junge, alte, gesunde, kranke, reiche, arme. An einem der 13 Opferstöcke, an dem die unterschiedlichsten Menschen spendend vorbeigehen, hört man immer wieder Münzen klimmern. Scheine gab es damals noch nicht. Plötzlich sagt Jesus zu seinen Freunden: Habt ihr das gerade gesehen und gehört? 2 kleine Münzen hat diese Frau eingeworfen. Das ist mehr wert als all das andere, was da gegeben wurde. Denn diese Frau gab alles. Sie gab alles, was sie besaß. Ganz ehrlich, ich habe mich gewundert, als ich mir das überlegt habe, was Jesus da beobachtend gesehen hat. Wohin er seinen Blick an diesem heiligen Ort richtete und dann noch darüber fragend zu seinen Freunden redete. Ich konnte mir vorstellen, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich eine Diskussion mit Jesus darüber angezettelt, was denn nun diese beiden fast wertlosen Münzen gebracht haben und ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, dass die Frau sich damit mit Brot versorgt hätte. Ich hätte, so kenne ich mich, so gedacht und gesprochen, wie wir wohl alle in der heutigen Zeit. Jesus zeigt uns wie so oft eine ganz andere Alternative. Er sieht das Herz der Frau. Was die in den Kasten legte, war herzlich wenig, aber von Herzen. Sie teilte nicht auf, sie behielt keinen Teil für sich zurück. Aber darum ging es ihr wohl auch gar nicht. Es ging ihr gar nicht um den Gedanken, was sie noch brauchen könne. Nein, sie gab alles, ohne großes Aufhebens. Die Gutsituierten hatten mehr. Sie zählten, erwogen, entschieden, ein Teil kommt in den Kasten, dass noch genug da bleibt für die eigenen Bedürfnisse. Okay, und immer noch landeten nicht unbeträchtliche Summen, beeindruckend für damalige Zeiten wie auch heute, im Kasten. Ich dachte so für mich, ist auch ähnlich wie in den großen Kirchen, da landet auch noch immer viel im Kasten. Wo es dann hinkommt, weiß man nicht. Doch Jesus, so denke ich, geht es um etwas ganz anderes. Er zeigt am Beispiel der Witwe bis heute auf, dass vor Gott nicht gilt, was wir leisten, wie viel wir haben, wie viel wir geben und welchen Anspruch wir aufgrund unseres tollen Verhaltens vor Gott einfordern. Es geht ihm um ein Gottvertrauen, das eine ganz andere Möglichkeit eröffnet. Die Witwe weiß wohl, ungebrochen und ohne große Worte und Reden, Gott begleitet mich auf meinem so armseligen Weg und lässt mich nicht allein. Was für ein Vertrauen. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Ich gebe ihm alles. So, diese Frau, die eigentlich gar nichts geben kann. Solche Frauen verstecken sich eigentlich in der Regel, Männer auch. Frau und Mann schämen sich doch heutzutage nichts zu haben. Wenn wir überlegen, fallen uns da so manche Leute aus unserem Umfeld ein. Wohlstand gilt ja immer noch für ein Zeichen der eigenen Tüchtigkeit. Wehe dem, der nichts hat, der kann sich nicht am Leben beteiligen. Oder versteckt sich und manchmal auch in Abhängigkeiten. Die Witwe, die Jesus beobachtet, die ist total anders. Sie beteiligt sich mit allem, was sie hat. Und sie hält sich nicht raus. Vielleicht wird sie morgen betteln müssen. Für den Tempel bedeuten die beiden Groschen doch nichts. Aber das sind nicht die Gedanken der Frau. Sie hat das Morgen nicht im Sinn. Wir lesen zumindest nichts davon. Das Morgen ist es ja oft bei uns. So weiß ich von mir. Gerade beim Sehen der Tagesthemen, dass es die aktuellen Sorgen um den Morgen sind. Sie lähmen und machen das Herz schwer. Ich brauche nur zwei Wörter zu sagen, Putins Gasversorgung. Nun, wie kann man so sorglos leben wie diese Frau? Darauf bekommen wir keine Antwort, aber aus ihrem Verhalten vermute ich zu erkennen, dass sie sich immer von Gott versorgt wusste, was auch passiert. Da war nicht viel. Aber es hat immer gereicht. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Witwe gilt uns als vorbildhaft für unsere Zeit. Wir alle sind doch nicht arm. Wir haben noch unsere Sicherheiten und sind näher bei den Wohlhabenden, die es auch damals gab, als bei der Witwe. Wir sind eingeladen, zu lernen, dass Geben etwas hat, wenn es mit dem Herzen gegeben wird. Dass dieses herzliche Geben aufrichtet, Vertrauen mit sich bringt und Freude macht. Und es muss ja nicht immer Geld sein. Zeit, Mitgefühl, Fürsorge, Gespräche, auch das Gebet für die Kranken. Ruth, wir denken auch an dich. All das gehört dazu. Das können wir von dieser Witwe, wenn wir uns darauf einlassen, lernen. Wohl wissend, lernen ist nicht immer einfach. Ein Sprichwort sagt, Übung macht den Meister. Also, lasst es uns doch versuchen, der Lebenseinstellung dieser Frau mit ihrem großen, herzlichen Gottvertrauen zu folgen und in unserer Reichsgottesarbeit alles zu geben. Teil 2 schließt sich an.
Es gibt eine rabbinische Weisheit, die besagt, dass jedes Wort der Heiligen Schrift 7 × 70 richtige Auslegungen hat. Der Rabbiner hat es natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber verschiedene Sichtweisen sind möglich und wir dürfen von verschiedenen Blickwinkeln an Gottes Wort herangehen. Denn sein Wort ist reich, vielfältig und vielschichtig. Mir sind deshalb beim Lesen etwas andere Gedanken gekommen, dass die Witwe, soll sie wirklich ein Vorbild für uns sein? Für die Einheitsübersetzung ist das überhaupt keine Frage, denn sie überschreibt dieses Kapitel gleich mit die vorbildliche Witwe. Der ursprüngliche Text der Bibel war aber nicht mal in Verse und Kapitel eingeteilt. Das kam erst später dazu, damit wir es leichter finden oder uns zurechtfinden. Und die Überschriften, die werden erst von den Übersetzern dazu gesetzt. Wenn Jesus die Anweisung gegeben hätte, macht es genauso oder geht hin und tut das Gleiche, dann wäre die Sache klar. Das fehlt aber. Und ich sehe die Geschichte daher von einer ganz anderen Seite. Ich habe nämlich einige Verse davor und danach dazu gelesen. Ich meine, das gehört alles zusammen. Bei Lukas sind diese Ereignisse in der gleichen Reihenfolge beschrieben. Also auch die Verse davor und danach sind fast wörtlich gleich wie bei Markus. Deshalb lese ich euch eben jetzt den etwas verlängerten Text. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Jesus belehrte die Jünger weiter und sagte, hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der vordersten Reihe und bei Festessen beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Ein sehr hartes Urteil wird sie erwarten. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und steckte 2 kleine Kupfermünzen, 2 Lepta hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadrans in römischem Geld. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern, Rabbi, sieh doch, was für gewaltige Steine und was für herrliche Bauten. Jesus sagte zu ihm, du bewunderst diese großen Gebäude. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Wenn ich das so zu einer Einheit zusammenfasse, dann drängt sich mir eine ganz andere Überschrift auf, nämlich die Scheinheiligen und ihr frommer Betrieb. In den ersten Versen wird dieses unechte Frommsein ja ganz deutlich verurteilt, durch besondere Kleidung und ja, durch ihre Art. Da sind die Gesetzeslehrer gleich als die Superfrommen erkennbar. Sie wollen respektiert werden, sie wissen, was gut und richtig und was falsch ist, und sie wollen die anderen darauf hinweisen, welchen Weg sie gehen sollen. Sie sind immer im Vordergrund, wollen wichtig sein. Ja, und mit Gott im Bunde sind sie natürlich auch in besonderer Weise, denn sie achten ja streng darauf, dass sie alle von diesen 613 Geboten im Alten Testament einhalten. Ja, und einer Witwe den Besitz abnehmen, wortwörtlich übersetzt heißt es ja, das Haus wegnehmen, das geht auch im Rahmen dieser Gesetze. Manche Dinge sind eben zu bezahlen, ob man was hat oder nicht, ob man Witwe ist oder ein reicher Mann, bezahlt werden muss es. Und so nehmen sie eben den armen Witwen das letzte Hemd weg. Aber dieses Handeln widerspricht fundamental der Lehre Jesu. Er verurteilt diese Ausbeutung der Witwen durch den Klerus. Gleich nach dieser Geißelung der Gesetzeslehre, da kommt ja dann unser Perikopentext mit der Witwe. Vorher also auch schon die Witwe, der man alles abnimmt. Und jetzt die Witwe mit ihrem Schärflein, wie Luther übersetzt. Ja, da geht doch dieses Ausnützen mit frommem Hintergrund weiter. Gott will euer Opfer, so haben die Gesetzeslehrer auch auf die Ärmsten eingeredet. Und die Witwe ist eben Opfer dieses religiösen Ausbeutungssystems geworden. Selbst geben sie etwas von ihrem Reichtum, das tut nicht weh und steigert das Ansehen. Ja, und die Witwe will eben auch etwas geben, sie will irgendwie mithalten, soweit sie kann. Und deshalb gibt sie alles, was sie hat. Aber wo steht das denn in den Geboten Gottes? Da ist vom Zehnten die Rede und nicht vom letzten Hemd, vom ganzen Lebensunterhalt. Nirgendwo wird verlangt, dass man sich selbst in totale Armut begibt. Und an wen oder für wen hat die Witwe eigentlich die 2 Kupfermünzen abgegeben? Für Gott, so hat man es ihr gesagt. Das Geld wurde dann verwendet, um den Tempelbetrieb aufrechtzuerhalten, Lohn für die Priester und Leviten, Schmuck für den großartigen Tempel und sicher auch mal für Reparatur und Unterhalt. Ein großer Teil musste aber auch an die Besatzungsmacht, an die Römer abgegeben werden. Deshalb wird im Text von Markus schon mal umgerechnet in römische Münzeinheiten. 2 Lepta, das ist etwa 1 Quadrans. Da wir mit beidem wenig anfangen können, lassen viele Übersetzer das auch weg. Die Umrechnung in Euro ist eben schwer möglich. Der Betrag wird also schon für einige Brötchen gereicht haben, eben für den Lebensunterhalt der nächsten Tage. Was ist dann wohl weiter mit der Witwe geschehen? Musste sie hungrig zu Bett gehen und am nächsten Tag zusammenbetteln, was sie vorher abgegeben hatte? Das ist doch sicher nicht im Sinne Gottes. Jesus geht dann mit seinen Jüngern aus dem Tempel heraus. Ja, und die Jünger, die sind total fasziniert von der Pracht und von den Ausmaßen des Tempels, der aus riesigen an den Rändern verzierten Steinquadern aufgebaut ist. So etwas haben sie in Galiläa nie gesehen, dort gibt es sowas nicht. Die Jünger waren ganz hin und weg. Boah, Jesus, schau dir das mal an. Was ist das für ein gewaltiges Bauwerk? So staunten sie und sie erwarteten Zustimmung. Aber Jesus teilte diese Begeisterung nicht, sondern er sagt voraus, dass alles zerstört wird. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Scheinheiligen und ihr frommer Betrieb, das wird alles untergehen. Aber die Worte Jesu, so wie sie uns die Apostel überliefert haben, die bleiben bestehen. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Weg, den Jesus 3 Jahre lang mit seinen Jüngern gegangen ist, und dem damals herrschenden religiösen System, das den Weg zum Heil über Gesetzlichkeit und über den Tempelkult suchte. Der Weg Jesu in Galiläa hin zu den armen Menschen, zu den Ausgestoßenen, zu den Kranken, dieser Weg führt am frommen Getue und am frommen Betrieb vorbei. Das Reich Gottes beginnt dort, wo wir auf die Botschaft Jesu hören und wo wir sie uns zu Herzen nehmen. Das Reich Gottes beginnt dort, wo wir uns von Gottes Geist leiten lassen und uns auf den Weg mit Jesus machen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.